Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Bücherpodcast Seitenweise Glück. Hier am Mikro sitze ich bin Dörte.
Und hier sitze auch ich und ich bin Hella.
Das ist gut, dass wir das schon mal geklärt haben, dass wir sind Hella. Das Wichtigste am Anfang. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In dieser Folge geht es um schreibende Schauspieler.
Genau. Und zwar machen wir das mal international. Wir haben einen deutschen Schauspieler, einen sehr erfolgreichen, bekannten Schauspieler, nämlich Jörg Hartmann. Den kennt ihr aus dem Dortmunder Tatort. Dort spielt der Kommissar Faber, so ein, ja, ich würde sagen, schon so ein kauziger Typ, ne?
Ja, ja.
Und er hat das Buch geschrieben, Der Lärm des Lebens, jetzt vor einigen Tagen erschienen bei Rowohlt.
Und als zweites haben wir den Roman von der US-Schauspielerin Millie Bobby Brown. Der heißt 19 Stufen, ist in Amerika letztes Jahr erschienen und hier auch im Februar, gerade erst kürzlich. Und Millie Bobby Brown ist bekannt geworden mit Stranger Things auf Netflix und spielt dort jetzt auch unter anderem Ilona Holmes, also wird als Netflix-Star betitelt weithin.
Ich habe Stranger Things nie gesehen.
Was?
Ja, nee, ist irgendwie, weiß nicht, haben die vorbeigegangen. Aber ich muss mich jetzt mal outen. Das läuft noch oder ist es schon abgedreht? Gibt es neue Staffeln?
Ich weiß gar nicht, ob eine neue Staffel geplant ist. Ich habe jetzt gerade die letzte von einem Jahr oder so gesehen. Riesengroßer Renner. Also ich fand das echt gruselig. Es wird auch gruseliger von Staffel zu Staffel. Aber ganz spannend. Winona Ryder spielt auch mit, ganz toll.
Gut, vielleicht gucke ich da mal rein.
Mach mal, wenn du Zeit findest.
Wenn ich
zwischen all den Büchern noch ein bisschen Zeit für Netflix. So, warum besprechen wir das? Vielleicht noch einmal ganz kurz.
Also ich finde es total spannend, wenn es Leute gibt, die eigentlich bekannt sind aus einem anderen Bereich und dann sich nochmal einer anderen Branche zuwenden. Und das finde ich bei den beiden irgendwie auch ganz spannend. Also Millie Bobby Brown hatte ich ja, wie ich mich gerade schon geoutet habe, gar nicht so auf dem Schirm. Es ist aber ja gar nicht so unüblich, auch bei Hollywood-SchauspielerInnen, dass sie dann auch mal schreiben. Viele machen Kinderbücher, ist ja ein wahnsinniger Trend aktuell. Gibt es auch viele aus Deutschland, die ein Kinderbuch schreiben. Ich hatte zuletzt das Gefühl, irgendwie der Kinderbuchmarkt wird überschwemmt von SchauspielerInnen, die jetzt ein Kinderbuch schreiben. Ja, ich weiß nicht, da ist offensichtlich ein Euro zu machen. Aber ich finde das irgendwie spannend. Und Jörg Hartmann, da finde ich das tatsächlich gar nicht so abwegig, weil der ja, weiß nicht, Theater, Fernsehen, also dem traue ich irgendwie schon so eine künstlerische Feder zu.
Ja, auf jeden Fall ist er auch Theaterschauspieler. Sind zwei grundverschiedene Bücher, möchte ich einmal kurz vorab sagen, wirklich grundverschieden. Und vielleicht ist das nochmal ein guter Zeitpunkt. Ja,
was? Aber, ja, sie sind an sich grundverschieden, aber dann auch wieder nicht, weil beide eine Familiengeschichte beinhalten und beide auch einen Teil ihrer Geschichte erzählen. Gut, werdet ihr gleich hören, Millie Bobby Brown war nicht zugegen bei ihrer Familiengeschichte. Jörg Hartmann erzählt wirklich das, was er erlebt hat und dann noch eine Rückschau von seinen Großeltern oder seinen Eltern, als er eben noch nicht auf der Welt war, ne?
Ja, wir ordnen das gleich nochmal ein. Millie Bobby Brown ist auch fiktionalisierter, meine ich, Jörg Hartmann autobiografischer.
Und es gab sogar, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, einen kleinen Skandal.
Ja, lass uns da gleich nochmal drüber sprechen, wenn wir über das Buch gesprochen haben, sehr gerne, habe ich auch auf dem Schirm.
Ja.
Vielleicht da nochmal ganz kurz, wie wir die Bücher auswählen. Ne? Wir gucken, wir beobachten den Buchmarkt, schauen, was ist da so spannend, was sind da irgendwie Überraschungsbestseller, was ist da gerade so los, was uns interessiert. Und diese beiden sind jetzt einfach hochaktuell, erst vor wenigen Wochen beziehungsweise fast sogar Tagen erschienen. Deswegen haben wir diese Klammer gesetzt, schreibende Schauspieler, und haben die Bücher beide natürlich gelesen, aber uns vorher nicht weiter drüber unterhalten. Das heißt, ich bin gespannt, liebe Hella, was du so davon hältst. Und ich würde sagen, wir steigen ein, oder?
Bist du noch unter dem Eindruck der letzten Folge eigentlich, wo ja mich das Buch von Kukumelos so beschäftigt hat? Kleopatra und Frankenstein, so heißt es richtig. Falls ihr da nochmal reinhören wollt, nach dieser Folge bitte erst, könnt ihr nochmal zurückholen. Jetzt legen wir aber richtig los, liebe Dörte. Wobei die Plauderei, es geht ans Eingemachte. Ich erzähle mal ganz kurz, worum es in Der Lärm des Lebens von Jörg Hartmann geht. Und zwar steigen wir ein, wir befinden uns am Leniner Platz in Berlin und das ist für Jörg Hartmann, damals angehender Jungschauspieler, gerade die Schauspielschule abgeschlossen, Place to be. Er möchte unbedingt an der Schaubühne Berlin angenommen werden und hofft dort auf ein Engagement. Und er ist nach Berlin gereist mit einem befreundeten Schauspieler, auch aufstrebender Jungschauspieler. Und die beiden möchten unbedingt die Chefin des Hauses treffen und ihr nahelegen, die beiden doch zu engagieren. Und sie haben tatsächlich Glück, denn im Italiener nebenan, das hieß damals Ciao, treffen sie also auf besagte Chefin der Schaubühne und sagen, hallo, wir sind hier und möchtest du uns nicht engagieren? Und sie dürfen vorsprechen und sie sagt zu ihnen, also ihr müsst noch mal ein bisschen weiter üben und wenn ihr Clavigo spielen könnt, dann kommt ihr nochmal wieder und tragt das nochmal vor. Und die beiden sind dann natürlich total motiviert, dieses Stück richtig auf die Kette zu bekommen. Und das erfahren wir später im Buch, geben alles dafür, um an der Schaubühne Berlin angenommen zu werden. Was wir aber auch lernen in dem Buch, ist nicht nur, wie Jörg Hartmann zur Schauspielerei gekommen ist, die Zeit an der Schauspielschule, später seine Engagements an ganz verschiedenen Städten, sondern wir erfahren auch ganz viel über seine Familie. Er ist in Herdecke in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, im Ruhrpott. Und sein Vater ist zum Zeitpunkt des Buches in einem Pflegeheim untergebracht, leidet an Demenz. Es ist klar, er hat nicht mehr viel Zeit, er wird versterben. Und Jörg Hartmann setzt sich dann auch damit auseinander, warum habe ich eigentlich den Ruhrpott hinter mir gelassen? Warum habe ich im Grunde alle Connections abgebrochen? Er lebt jetzt in Berlin-Potsdam, ist in dieser Schauspielwelt zu Hause, hadert damit, dass er an Drehorten sein muss, während er eigentlich an der Seite seines Vaters sein möchte. Und wir erfahren ganz viel über seine Großeltern, die in Nazi-Deutschland gelebt haben. Und ich finde, liebe Dörte, Der Lärm des Lebens ist ein wirklich treffender Titel von Jörg Hartmann gewählt, weil in diesem Buch so viele unterschiedliche Geschichten zusammenlaufen, die alle natürlich mit ihm zu tun haben und wir ganz viel erfahren, was hat die Menschen geprägt. Er erzählt davon, dass seine Eltern zwischendurch eine Pommesbude hatten, ein Jahr lang. Also da ist wirklich ganz, ganz viel passiert und los und er nimmt uns mit auf eine Reise in seine Vergangenheit, in die Vergangenheit seiner Eltern und Großeltern, aber auch in seine Gegenwart. Und wir erfahren ganz, ganz viel aus dem Leben von Jörg Hartmann, das ich noch nicht wusste und ich vermute, du auch noch nicht wusstest.
Nein, vor allen Dingen, weil er uns ja auch mitnimmt auf dieser Reise ganz doll in seine Gefühlswelt, finde ich. Und das finde ich ganz spannend, weil das so ein ganz persönlicher, tiefer, reflektierter Einblick ist in die Art und Weise, nicht nur wie er seine Vergangenheit sieht, wie er sich erinnert an sein Aufwachsen, seine Familie, aber auch so ein bisschen, wie er die Welt sieht und einordnet und womit er struggelt. Und ich fand das ein ganz spannendes Buch und gleich das erste Kapitel, von dem du erzählt hast, gerade wie er mit seinem Schauspielschülerfreund eigentlich, ne? Die sind beide in Stuttgart auf der Schauspielschule und der Heilige Gral ist die Schaubühne in Berlin, wo alles passiert, Avantgarde der deutschen Theaterszene und da stehen sie quasi und drücken sich so fast so ein bisschen die Nasen platt an diesem Fenster zum Italiener und so. Also ich finde es ganz herrlich, ganz eindrücklich erzählt mit einer ganz dollen, schönen, liebevollen Komik dabei und so. Also, und das ist ganz viel. Ich fand das ein ganz tolles Buch.
Man hat richtig gemerkt, wie sehr die beiden das wollen.
Ja.
Ich hatte auch den Eindruck, dass es für damalige Verhältnisse irgendwie auch außergewöhnlich war, dass die beiden da jetzt einfach hingefahren sind. Sie kannten diese Chefin gar nicht. Die kannte sie natürlich auch nicht. Und sie einfach alles auf eine Karte gesetzt haben und sie unbedingt da angenommen werden wollten, ne? Also
ja.
Das fand ich ganz schön. Die waren so hochmotiviert und du hast gerade schon gesagt, er hat erzählt das aber auch mit so einem gewissen Witz. Das macht der oft in dem Buch, finde ich tatsächlich. Und ich musste allerdings, und da wäre jetzt meine Frage an dich, ob es dir auch so ging, ich hatte immer Faber im Kopf. Es hat mich zwischendurch ein bisschen genervt, muss ich sagen. Ich habe immer gedacht, Faber erzählt mir jetzt diese Geschichte.
Wirklich?
Ja.
Das ist interessant, das ging mir gar nicht so.
Okay, interessant.
Ging mir nicht. Ich kenne die Faber-Tatorte. Ich habe aber in der Tat jetzt lange nicht mehr Tatort geschaut. Das heißt, es ist mir auch nicht so präsent. Ich weiß nicht, guckst du es regelmäßig? Liegt es daran?
Ich gucke nur ausgewählte Tatorte und den mag ich zum Beispiel auch gerne, ja. Weil der da so einen spannenden Charakter einfach spielt, ne? Und der ja auch so, ich weiß gar nicht, wie ich den beschreiben würde, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen kauzig, aber der hat ja auch irgendeine Art von Humor in sich, aber er ist auch so, vieles aus seiner Vergangenheit ist, glaube ich, auch noch gar nicht bekannt und so, also geprägt von vielen Dingen und so. Ja, irgendwie hatte ich den die ganze Zeit im Kopf.
Interessant.
Ja.
Nee, das ging mir in der Tat nicht so. Also, und ich kenne auch Jörg Hartmann, den Schauspieler Weißen See hat er noch mitgespielt, die ARD-Serie.
Ah, guck an.
ich habe das Gefühl gehabt, ich lerne da irgendwie ganz einen neuen Mann sehr gut kennen, um ehrlich zu sein. Also ich war sehr berührt davon. Ich finde, er hat auch eine ganz eigene, sehr dichte Sprache. Also man merkt richtig in seinem Schreiben, wie sehr es ihm Spaß macht, Gedanken in Worte zu fassen, Erinnerungen in Worte zu fassen. Und von einigen Sachen war ich sehr beeindruckt da. Man merkt auch richtig so sein Ringen um Worte, wenn es um das Thema Erinnerung geht, wie er seinen Vater die letzten Male besucht im Pflegeheim. Der hat Demenz, also da verschwinden ganz viele Erinnerungen. Er beschreibt an einer Stelle, ihm wurde es mal beschrieben, wie als wenn Bücher aus dem Regal fallen. Mhm. Also man merkt richtig, wie ihn das schmerzt, weil sein Vater auch beschreibt er als einen ganz spannenden, lustigen, außergewöhnlichen Charakter, der so life of the party war, gefühlt, ne? Und generell dieser Ruhrpott-Charme, er schreibt auch viel im Dialekt da, hör mal und so, ja. Ich kann das gar nicht nachmachen. Ich fand das ganz charmant und ganz toll und mich hat es schmunzeln lassen, aber auch immer wieder wirklich berührt, weil man auch so merkt, er blickt ganz doll zurück und im Schreiben macht er irgendwie fest, wie er auch zurückblicken will. Also ich finde, dieses ganze Buch war so ein ganz spannender Prozess für mich.
Diesen Ruhrpott-Slang oder Dialekt. Ich fand das Anfang ein bisschen schwierig, da reinzukommen, aber wenn man erstmal drin war, dann klang das im Ohr, während man, also kennst du das? Du liest und du hörst natürlich das irgendwie im Ohr auch.
Ja,
was man, ne? Und dann hörte man das auch. Wenn man erstmal drin war, so dieses Hämmer und so, dann ging es auch tatsächlich. Und was ich auch ganz schön fand, diese Liebe zum Ruhrpott, die er da auf allen Seiten im Grunde mitgebracht hat. Also wie die Leute da so sind, wie er aufgewachsen ist. Es wird ziemlich schnell klar, ist auch alles nicht so ganz optisch, nicht ganz schön. Auch das Altenheim, wo das ist und so. Aber diese Liebe zu seiner Heimat, die kam richtig schön durch. Und das hat mich wirklich berührt. Und ich muss sagen, ich war auch überrascht davon, dass er doch so viele private Einblicke auch von heute gegeben hat. Zu seiner Familie, zu seinen Kindern, zu seiner ersten Frau sein, mit der er eine Tochter hat, die schon ein bisschen älter jetzt ist. Das hat mich irgendwie überrascht. Hätte ich irgendwie nicht von ihm gedacht.
Ja, es ist sehr, sehr persönlich.
Vielleicht ist das auch der Einfluss von Faber.
Ich kann das jetzt nicht einordnen. Es kann sein. Ich, wie gesagt, bin dem Schauspieler Jörg Hartmann noch nie begegnet.
Ich auch nicht.
Das war so meine erste sehr nahe Begegnung.
Ja, jetzt weißt du alles.
Ja, klar ist das total. Also spannt den Bogen bis, wie er die Corona-Zeit erlebt hat. Ja, fand auch jetzt nochmal zum Thema schreibende Schauspieler, wo man jetzt sagt, gut, das sind jetzt keine, in Anführungsstrichen, wenn man es überhaupt kann, sein kann, gelernte oder erfahrene Autoren, Autorinnen. Ich fand seinen Schreibstil und die Art und Weise, wie er Dinge auf den Punkt gebracht hat, ich fand das sehr beeindruckend und sehr schön. Und ich finde, er hat auch eine ganz eigene Sprache, also abseits von der dialektischen Färbung, die damit reinkommt und so. Also das fand ich wirklich berührend. Und den Spaß daran, das in Worte zu fassen und einzuordnen, den spürt man in jeder Zeile. Mhm,
absolut, absolut. Was ich auch total gerne mochte, ist, dass man jetzt das Gefühl hat, man hätte so ein bisschen Einblick in diese Schauspielerbranche. Ist es natürlich nur ein ganz kleiner Einblick und so, wie er das erlebt hat und so, wie das für ihn war, nach der Schauspielschule ein Engagement zu bekommen und so. Aber das fand ich auch irgendwie nett. Ich mag das so, hinter die Kulissen zu blicken.
Ja, und da zu sehen, dass natürlich Theater, Schauspieler so eine ganz eigene, ganz enge Familie sind. Ja. Ne? Also da kommt auch durch so der Jargon da und wie man bestimmte Dinge angeht und sieht und wie man zusammenwächst und gleichzeitig wie er so ganz hin und her gerissen ist, auch zwischen dieser engen Schauspieler- und Theaterfamilie. Und dann wiederum seiner Familie und so, da steckt ganz viel drin, ganz, ganz viel. Also, ja.
Würdest du sagen, das ist ein Buch für alle oder nur für Leute, die auch Fans von Jörg Hartmann sind, die ihn gerne im TV sehen?
Nein, ich finde, das ist durchaus ein Buch für alle. Also ich glaube noch nicht mal, dass man dafür den Bezug so herstellen muss. Ich finde auch, wenn Jörg Hartmann jetzt nicht der großen Masse als Tatort-Schauspieler, als Tatort-Kommissar bekannt wäre, ist es durchaus auch wirklich lesenswert, weil er sagt selber, ich zitiere, ich habe ein Interview gesehen mit ihm über das Buch, es ist eine Liebeserklärung an die Herkunft, an die Familie und an vieles mehr, finde ich auch. Und ich finde, das ist durchaus lesenswert, auch wenn man nicht diese Brücke spannt. Das ist jetzt ein bekannter Schauspieler.
Ja, schön.
Und du?
Ich weiß nicht, ich kannte ihn halt vorher und ich mag seine Figur im Tatort und kann ich gar nicht sagen, tatsächlich. Deswegen habe ich ja dich gefragt.
Auf die Frage hätte ich anders geantwortet bei unserem zweiten Buch, muss ich sagen. Bevor wir zu Millie Bobby Brown 19 Stufen kommen, ganz kurz, hier könnte jetzt Werbung kommen.
Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei.
Also um da jetzt direkt anzuknüpfen, ich glaube, dass zum Beispiel Millie Bobby Brown auch wirklich tolles Buch für Fans von ihr ist, auch was zum Beispiel das Alter angeht oder die Altersklasse. Millie Bobby Brown ist 20, Jörg Hartmann ist 54, auch das ein riesengroßer Unterschied, wie man da zurückblickt. Und das hast du vorhin schon angedeutet, sie blickt zurück in eine Zeit, die sie selbst nicht erlebt hat, sondern die ihre Großmutter Ruth ihr erzählt hat. 19 Stufen. London im Jahr 1942, um die junge Nelly herum tobt der Krieg. Immer wieder wird London und das Viertel, in dem sie leben, Bethnal Green, angegriffen von den Deutschen. Es fallen Bomben und alle Bewohner des Viertels flüchten sich regelmäßig, wenn die Sirenen ertönen und deutsche Bomber nahen in die U-Bahn-Station Bethnal Green. Das ist fast schon ein bisschen Routine, beschreibt sie auch in dem Buch, dass dann alle ihre Schlafsachen zusammenpacken und da schon ein bisschen ihre Stammplätze haben und hinabsteigen in den Untergrund, wo sie sicher sind vor den Bomben. Und das Grauen des Krieges wird aber auch klar in dem Punkt, wo man immer wieder hinaufsteigt am nächsten Morgen oder wenn Entwarnung kommt und ja, man sieht, welche Häuser vielleicht auch nicht mehr stehen und welchen Schaden die Bomben angerichtet haben in dieser Nacht. Nelly ist, ich würde sagen, Anfang 20, 18, 19 Jahre alt. Sie versucht, ein normales Leben zu führen, trotz des Krieges. Sie lebt zusammen mit ihrer kleinen Schwester Flo, ihrem auch jüngeren Bruder George, ihren Eltern Em und Charlie in einem Mietshaus dort in Bethnal Green und hat einen Job bei der Bürgermeisterin, den sie sehr gerne macht, steht mitten im Leben und versucht sich, trotz des Grauen des Krieges ein bisschen Leichtigkeit zu bewahren und auch für ihre Schwester Normalität herzustellen. Sie gehen picknicken und ja, sie versucht da ihre Schwester auch ein bisschen zu schützen vor dem doch sehr, sehr beschränkten Alltag, den sie da leben. Und Hoffnung bekommt sie auch, als sie sich in den amerikanischen Soldaten Ray verliebt, der gerade in London stationiert ist. Und das ist eine ganz leichte, schöne Liebe. Die beiden verlieben sich Hals über Kopf, verloben sich, wollen sich heiraten. Doch dann kommt es auf den Treppenstufen der U-Bahn-Station Bethnal Green, als wieder einmal die Fliegersirenen gehen und die Menschen in diesen U-Bahn-Schacht drängen über Treppenstufen hinunter zu einem großen Unglück. Und dieses Unglück wird alles verändern, auch im Leben unserer Protagonistin Nelly. Ja, und Millie Bobby Brown sagt schon im Vorwort, dass sie dieses Buch auch für ihre Nanny Ruthie, nennt sie sie, ihre Großmutter Ruth, geschrieben hat, die ihr diese Geschichte erzählt hat, diese Geschichten erzählt hat. Und ich habe ein Interview gesehen, da hat sie auch erzählt, dass sie, wenn sie abends nicht schlafen konnte, als kleines Kind zu ihrer Großmutter ins Bett gekrabbelt ist und sie dort die Geschichten gehört hat aus dem Krieg in London und sie jetzt aufgeschrieben hat für sie.
Sie konnte nicht schlafen und dann hat sie sich Kriegsgeschichten angehört.
Aber das war eher so, wie dieses, erzählst du mir eine Geschichte, ja. Und die Oma hat die wahrscheinlich auch.
Na, hoffentlich.
Ja.
19 Stufen, das sind genau die Stufen, auf der die Katastrophe dann passiert.
Und kurz dazu vielleicht auch nochmal, ich habe das jetzt ein bisschen verklausuliert in der Zusammenfassung, aber das ist ein ja, historisches Ereignis.
Dass es wirklich so gab. Ja,
ja, ja, ich habe da auch zu recherchiert, es gibt da auch sogar so ein Mahnmal, Stairway to Heaven heißt das. An diesem einen Abend des Fliegeralarms sind so viele Menschen diese nicht sicheren und nicht gut beleuchteten Stufen heruntergedrängt. Eine Frau ist gestolpert, andere sind über sie drüber gestolpert und wurden erdrückt, erstickt, ganz schlimm von dem Andrang von hinten. Die hinten wussten nicht, was passiert ist und sind weiter da reingedrängt aus Angst vor den Bomben. Und das war ein ganz tragisches Ereignis, wo über 160 Menschen gestorben sind.
Wahnsinn, ne? Oh. Ich habe einen Bericht gelesen von einer Frau, die damals Ärztin war.
Ach, krass.
In dem Viertel und im Krankenhaus und die ganz, ganz lange auch nicht darüber sprechen durfte und sich dann irgendwann geäußert hat. Und wie traumatisch das auch für sie als Ärztin war, da die ganzen Verletzten zu versorgen, die ganzen Toten auch zu sehen. Und die hat auch erzählt, dass sie zwei Kolleginnen hatte, Studentinnen damals noch, die sogar die Stadt verlassen mussten, weil ja alle im Grunde einen Maulkorb bekommen hatten. Also es sollte ja nicht erzählt werden, was ist da passiert, warum ist das passiert und auch nicht nach außen dringen so richtig. Das wird in dem Buch ja auch ganz deutlich. Und das fand ich schon krass. Also wow.
Ja, also das wird deutlich auch durch Nellys Job bei der Bürgermeisterin. Sie tippt sogar zu Anfang des Buches noch so Anträge ab an das Ministerium, glaube ich, oder einfach Anträge für die Finanzierung um diese Eingänge zu sichern, weil da schon gesagt wird, die sind nicht gut beleuchtet, die Stufen sind uneben, wir brauchen in der Mitte ein Geländer und so, damit genau sowas nicht passiert. Und dann kommt es letztendlich dazu und auch danach gibt es da Unklarheiten, darf man drüber reden, sie darf auch nicht drüber reden zum Beispiel, also das ist ganz spannend. Was ich zum Beispiel aber nicht rausgefunden habe, Hella, vielleicht hast du das rausgefunden, wie viel davon ist denn jetzt fiktionalisiert, hat zum Beispiel die Ruth, also die Oma von Millie Bobby Brown, hat die dann wirklich da bei der Bürgermeisterin gearbeitet oder ist das jetzt sozusagen der fiktionalisierte Handlungsstrang?
Und warum heißt sie dann nicht Ruth in dem Buch?
Ja.
Nee, habe ich tatsächlich nicht rausgefunden, aber was natürlich einen kleinen... Skandälchen ausgelöst hat. Man muss einfach ganz klar sagen, Millie Bobby Brown hat dieses Buch nicht geschrieben.
Ja. Sondern eine Ghostwriterin.
Was ja nicht unüblich ist tatsächlich. Ja. Es hat trotzdem so eine Diskussion hervorgebracht, ob das jetzt okay ist, dass Millie Bobby Brown dieses Buch unter ihrem Namen verfasst, weil es kommt ja tatsächlich nur hinten im Danke vor, dass sie sagt, ne, ohne Kathleen McGirl hätte ich dieses Buch nicht schreiben können oder hätte ich das Buch nicht. Macht sie das doch am Anfang?
Ich hake ein. Am Anfang im deutschen Buch steht auch mit großem Dank an Kathleen McGirl ganz vorne.
Ah, okay.
Und Millie Bobby Brown, das war vor allen Dingen in Amerika ein Skandal.
Genau.
Da ist das Buch nämlich super erfolgreich auf Platz 13 der New York Times Bestsellerliste eingestiegen. Und da wurde das vor allen Dingen diskutiert. Und Millie Bobby Brown hat das aber auch immer öffentlich gemacht. Ich glaube, es gab auch einen Insta-Post von ihr und Kathleen McGirl, wo sie geschrieben hat, ohne dich wäre das nicht möglich gewesen. Das schreibt sie auch hinten beim Dank rein. Ich finde das eine ganz spannende Diskussion.
Finde ich auch. Also es gab einen Blog-Eintrag von der Ghostwriterin, die eben sagte, dass sie mit ganz vielen Informationen versorgt wurde, dass sie im ständigen Austausch waren und so. Also die macht schon relativ transparent, wie das Ganze zustande gekommen ist. Trotzdem gab es auch unter dem Instagram-Post von Millie Bobby Brown, als sie erzählt hat, hier, mein Buch ist jetzt zu kaufen, ganz viele, die sagen, oh, jetzt machst du auch noch irgendwie Geld damit und warum hast du denn jetzt auch noch ein Buch rausgebracht? Weil ich bin nicht so im Kosmos Millie Bobby Brown drin, aber offensichtlich hat sie ja noch mehrere Standbeine. Kennst du dich da ein bisschen aus?
Ja, ich glaube, die ist einfach eine super erfolgreiche junge Schauspielerin.
Sie hat so einen Kosmos um sich selber aufgebaut, was natürlich ziemlich schlau ist, wenn du sehr erfolgreich bist. Und da haben einige gesagt, ja, jetzt hast du auch noch ein Buch geschrieben und das hast du ja gar nicht selber geschrieben und solche Sachen. Aber wie du schon sagst, die Diskussion fand in Amerika statt. Ich frage mich halt, warum dann nicht die, gut, Ghostwriter ist natürlich klar, sind im Hintergrund, aber die hätten ja auch sagen können, die haben das Buch zusammengeschrieben.
Ja, das weiß ich auch nicht, was das dann für eine Entscheidung war. Ich würde ihr das nicht vorwerfen. Also ich finde, das ist eine sehr persönliche Geschichte. Die Idee dazu und der Input kam von ihr. Das ist ihre Familiengeschichte. Bestimmt war es ihr ein Anliegen und ich finde, das merkt man auch, darüber zu schreiben, das zu berichten, diese Geschichte auch nochmal aufzunehmen. Auch in Gedenken an ihre Großmutter, muss ja eine tolle Frau gewesen sein einfach. Und ich finde, solange jemand eine Geschichte in sich trägt und die erzählt und die dann durch ihre Berühmtheit nochmal eine Strahlkraft hat oder auch mehr junge Menschen erreicht, mehr junge Menschen zum Lesen bringt, weil ich glaube, eindeutig ist das dann halt nun mal für Fans von ihr geschrieben. Ja, deswegen absolut. Auch mein Hinweis, dass es mir mit dem Buch anders geht als mit dem von Jörg Hartmann. Aber es ist auch ein historisches Zeugnis, ein Stück weit.
Absolut.
Man erfährt viel über die Situation im Zweiten Weltkrieg in London. Also ich finde, da steckt viel drin und ich glaube, jeder, der das gelesen hat und gerne liest, für den ist das eine Bereicherung, auch was Historie angeht zum Beispiel.
Und es ist halt auch eine schöne Liebesgeschichte dabei.
Ray und Nelly, ich war Fan, ich fand die echt süß. Und darf ich dir was sagen? Es gibt zum Schluss so einen romantischen Twist, aus dem, finde ich, ein Mann als Held hervorgeht, mit dem man nicht gerechnet hätte, so ein bisschen, oder ging dir das auch so?
Ja, absolut.
Ich verrate jetzt nicht, weil das wäre wirklich Spoilern. Aber das hat mich überrascht und das fand ich total schön und irgendwie auch sehr versöhnlich in all dem, Schlimmen und Grausamen dieser Zeit.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Da hast du jetzt aber einen Cliffhanger. Ich finde, was auch ganz schön deutlich wird, und das darf man ja bei all der Betrachtung der Geschichte auch nicht vergessen. Das Leben für die Leute in London ging ja weiter. Also die mussten dann ständig in diese Bunker, um sich zu schützen. Aber wenn es keinen Alarm gab, dann haben die ja versucht, ein möglichst okayes Leben zu führen. Also sind zur Arbeit gegangen. Nelly nimmt ihre Schwester mit zu einem Picknick, um der mal ein paar schöne, unbeschwerte Stunden zu gönnen. Sie geht tanzen mit ihren Freunden. Sie geht in die Bar. Sie besucht ihre Verwandtschaft. Und dieser Konflikt im Grunde zwischen Krieg und normalem Leben. Das wird auch, finde ich, ganz, ganz deutlich, ne? Wie unfassbar schwierig muss das gewesen sein.
Ja, und sie berichtet auch davon, wie man Lebensmittelmarken oder Kleidungsmarken aufspart, um sich mal was Besonderes zu einem Festtag zu kaufen. Aber auch zum Beispiel ihre Erzählungen aus dem Bunker in diesen Bombennächten. Da hat dann gefühlt irgendwie, gab es dann da Hochbetten und Pritschen und jeder hatte irgendwie einen Stammplatz ein Stück weit. So ein bisschen, und eigentlich ist es fast so ein bisschen, hört sich jetzt komisch an dem Kontext, aber die haben sich da einfach auch so gemütlich wie möglich gemacht, um das irgendwie auch auszuhalten. Und ich habe auch ein bisschen gelesen und bin auch auf einen Blog-Eintrag gestoßen, wo eine Autorin so ein Foto gezeigt hat von ihrer Familie, wie die da gesessen haben, und die Frauen haben gestrickt, ne, und es wurden Karten gespielt und so. Also ich fand das einen wirklich spannenden Einblick in diese Zeit in London.
Ändert es eigentlich deine Sichtweise bei so einem Roman, wenn du weißt, dass die Geschichte einen wahren Hintergrund hat?
Absolut, weil ich dann einfach Lust habe, nochmal mehr zu lesen und zu recherchieren. Mhm. Ging mir übrigens lustigerweise bei beiden Büchern so. Bei Jörg Hartmann sind Namen gefallen, auch wirklich. Er wurde zum Beispiel ganz viel mit Ulrich Mattes verglichen in jungen Jahren. Und es sind Namen gefallen von großen Schauspielern, großen Regisseuren, Intendantinnen. Und die habe ich direkt nachgegoogelt und so. Also und genauso Freude hatte ich dabei, auf den Spuren von Bethnal Green ein bisschen zu wandern. Du ja anscheinend auch,
ja,
oder?
Ja, ich auch. Ja, ich auch. Weil ich bin darauf gekommen, weil ich irgendwie dachte, ich will mal sehen, was Millie Bobby Brown so zu ihrem Buch sagt. Und dann bin ich bei Instagram gelandet und dann habe ich auch, was ich irgendwie merkwürdig finde, auch ganz, ganz wenig Einträge von ihr nur zu ihrem Buch. Also im Grunde nur, als es rauskam. Dann habe ich die Kommentare gelesen und dann dachte ich so, aha, jetzt will ich mal wissen, was da so abging. Tatsächlich, so kam ich zu diesen ganzen Ghostwriter und dann auch zu der Ärztin, die erzählt hat, weil ich ja gerade erzählt habe, die nicht drüber reden wird und so. So kam eins zum anderen, man kann sich da ja so ein bisschen verlieren. Dann
total, aber es ist doch total spannend, wie man sieht, wie das dann allein schon den eigenen Horizont erweitert. Und wie gesagt, wenn es dann noch viele andere Menschen gibt, die sich dann auf diese Spuren begeben, die was lernen, die zurückblicken, die ein bisschen mehr anfangen, mit ihren Großeltern zu sprechen oder ähnliches. Also ich glaube, dann hat ein Buch eine Strahlkraft, die es haben sollte. Ja. Und deswegen finde ich es toll.
Ich würde dich gerne fragen.
Ja, Vergleichsfrage. Hau raus, Hella, ich bin ready.
Nee, heute mal ganz, ganz entspannt. Welches Buch würdest du denn für ein langes Wochenende empfehlen?
Also ich würde Jörg Hartmann empfehlen, weil ich es in einem Rutsch durch im Zug gelesen habe und da wieder gemerkt habe, wie toll es ist, wenn man sich so komplett in so ein Buch fallen lassen kann. Und ich glaube, das ist genau die richtige Lektüre für ein Wochenende und sich mal mit viel Zeit und Ruhe und auch Zeit zum Nachdenken in diese Geschichten von Jörg Hartmann fallen zu lassen. Mhm. Meine Vergleichsfrage an dich, liebe Hella. Wir sind jetzt ja Journalistinnen und haben auch schon den ein oder anderen Schauspieler, die ein oder andere Schauspielerin interviewt. Nach der Lektüre dieser beiden Bücher, welche der beiden Schauspieler würdest du denn gerne interviewen zu ihrem Werk?
Ich würde tatsächlich Millie Bobby Brown dazu sprechen, weil wir uns ja gerade auch schon gefragt haben, wie viel davon ist denn jetzt Fiktion, wie viel ist Wahrheit, vor allen Dingen um die Person Nellie oder dann ihre Großmutter Ruth dabei. Also ja, Millie Bobby Brown, die kann sich gerne bei uns melden. Reden wir nochmal mit dir.
Das geht raus, sehr schön, ich freue mich. Diese Sonderfolge reichen wir danach, wenn sie zustande kommt, definitiv.
Genau.
So, und wer hier jetzt nichts gefunden hat oder einfach ganz schnell ganz viel weiterlesen möchte, hier kommen unsere Lesetipps.
Lesetipp.
Moin, ich bin Ben Westphal und mein aktuelles Buch ist Der Bulle von Hamburg. Mein Lesetipp für euch ist Die kleine Inselbuchhandlung von Janne Mommsen. Ich genieße es jeden Abend nach meinem spannenden Arbeitstag als rauschgefahrener und Krimi-Autor aus der Subkultur der organisierten Kriminalität zu entfliehen und in die heile und farbenfrohe Inselwelt von Janne Mommsen einzutauchen. Wer einfach mal aussteigen möchte aus der Hektik des Alltags, dem kann ich diese Reise nach Föhr wärmstens ans Herz legen.
Hallo, mein Name ist Linda Kummer und ihr könnt mich ab sofort jeden Donnerstag um 18.50 Uhr als Tamar Hummel bei In aller Freundschaft die jungen Ärzte sehen. Und meine Leseempfehlung für euch ist Dandelion Wine von Ray Bradbury. Es ist ein unglaublich magisches Buch, in dem ein kleiner Junge das fantastische Leben entdeckt und die Natur. Und es ist mit solch einer Magie geschrieben, dass einem einfach nur das Herz aufgeht. Ein ganz, ganz toller Lesetipp für den Sommer.
Vielen Dank für diese Lesetipps und wir haben tatsächlich auch noch zwei, nämlich die Bücher, die wir für die nächste Folge lesen werden. Da geht es mal wieder um ein, wie ich sagen würde, sehr beliebtes Thema unter uns beiden, oder?
Thriller. Krimis. Achso, das hat gut geklappt. Jetzt sagen wir so, es wird wieder spannend. Wir lesen von Cleo Konrad, Tödlicher Podcast.
Und von Tina N. Martin, Apfelmädchen.
Wie immer findet ihr Angaben zu diesen Büchern, aber auch zu allen anderen Titeln, die wir in diesem Podcast genannt haben, in unseren Shownotes.
Ihr könnt uns eine Mail schreiben an buchclub@bildderfrau.de und Informationen, was gerade hier so bei uns los ist und worüber wir sprechen, findet ihr auch auf Instagram auf dem Account von Bild der Frau.
Wir freuen uns riesig, wenn ihr uns abonniert, die Glocke antippt oder ähnliches macht, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt und nie eine Folge verpasst. Die wird euch dann nämlich einfach in eurem Podcast-Feed gespült. Also gerne abonnieren, das ist toll für uns und für euch. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.